Dritter Teil unserer Fundamente-Reihe. Fundamente, die gehören zur kritischen Infrastruktur von jedem Gebäude, wie wir hier sehen können. Und wenn man an den Fundamenten spart und nicht genau die Fundamente nach ihrer statischen Notwendigkeit baut, kriegt man große Probleme. Und das kann man auch natürlich auf das ganze Leben übertragen. Und um ein gutes Fundament zu bauen, muss man sehr aufmerksam sein, dass man das sorgfältig macht. Man braucht aber auch eine gewisse Grundkenntnis, ohne die man so ein Fundament gar nicht solide bauen kann. Und dann eine Sorgfalt in der Ausführung. Und nur wenn man diese Kriterien erfüllt, wird ein Fundament stabil seine Funktion für das Gebäude bereitstellen können. Und genauso ist das auch im christlichen Glauben. Auch der christliche Glaube braucht ein Fundament, das in der Lage ist, die Lasten, die auf den Christen kommen, zu tragen. Und die Wahrheit ist, Christsein ist phasenweise wie ein Sonnenbad. Christsein ist phasenweise wie ein wunderbarer Urlaub. Aber Christsein ist manchmal auch so richtig in ein Unwetter reinkommen und gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und alles das gehört zum Christsein hinzu. Mal ist man ganz sicher und fest und weiß, wer dieser Gott ist und wie er handelt. Und mal ist dieser Gott der ganz andere. Und die Dinge, die im Leben passieren, sind sehr, sehr herausfordernd. Und so braucht man ein Fundament. Und dieses Fundament muss man bauen. Und wenn du schon lange im Glauben bist, dann hilft dir diese Reihe zu klären, ist mein Fundament belastbar oder ende ich wie dieser schiefe Turm von Pisa? Und wenn du dabei bist, den Glauben zu entdecken und wenn du dabei bist, den Glauben hineinzustarten, dann ist auch diese Reihe für dich, die dir nämlich sagt, worauf musst du achten? Wie wird ein tragfähiges Fundament gebaut? Die Predigten, die wir hier im Gottesdienst haben, die können immer nur einige Aspekte dieser Fundamentsteine beschreiben. Manchmal ist es nötig, noch tiefer zu graben. Und deswegen haben wir in dieser Predigtreihe eine sogenannte Hybridversion geschaffen. Es gibt Podcast-Episoden, die die jeweiligen Themen noch mal intensiver vertiefen. Und auch zu dem Thema von heute, ich werde gleich das Thema freilegen, das ist ein herausforderndes Thema, braucht es diese Podcast-Episoden als Ergänzung, um in die Tiefe und in die Vielfalt des Themas gut hineinfinden zu können. Der Hebräerbrief im 6. Kapitel, die Verse 1 bis 3, die nennen uns 6 Fundamentpunkte. So 6 grundlegende Fundamentpunkte und die werden immer als ein Pärchen so dargestellt. Und ich sag dir einfach mal so aus dem Kopf, Buße von den toten Werken, Glaube an Gott, Lehren von den Taufen, Handauflegung, Auferstehung aus den Toten, ewiges Gericht. So was soll das, kann man sich fragen. Was ist der Sinn dieser Fundamentpunkte? Warum sind die so wichtig? Und wenn man das dann überträgt in unsere Sprache, in unser Denken, würden wir sagen, diese Fundamentpunkte meinen Folgendes. Erster Punkt, Abkehr von allem, was dein Leben zerstört. Das macht total Sinn. Das Zeug muss raus, was mein Leben eigentlich kaputt macht. Das kennt man ja auch aus Beziehungen. Du musst dich von Beziehungen trennen, die dir nicht gut tun. Von Menschen trennen, die dir nicht gut tun. Von einer Ernährungsweise trennen, die dir nicht gut tut. Und so sich von Dingen trennen, die einem nicht gut tun, macht Sinn. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dem Vertrauen, der das Leben ist. Sich anschließen lassen an die Quelle des Lebens. Glauben an Gott, der durch Jesus Christus greifbar wird. Angeschlossen sein an dieser Quelle, die Leben bringt. So, das ist das erste Pärchen. Weg mit dem, was dein Leben tötet und zerstört und hin zu dem, was dein Leben aufbaut und versorgt. Zweiter Punkt, das Alte muss öffentlich hinter einen gelassen werden. Die Taufe, das ist das öffentliche Bekenntnis. Mein altes Leben ohne Gott, wie ich es bisher gelebt habe, ist zu Ende gegangen. Mit Jesus Christus am Kreuz, Galater 2, Vers 20 für die Insider. Und das wird jetzt begraben. Und die Taufe ist das Bild des Begräbnisses. Das Alte ohne Gott wird begraben. Das macht man öffentlich. Alle Leute kriegen das mit. Wow, der hat einen anderen Lebensschwerpunkt. Nun, der geht in eine andere Richtung. Und dann beginnt ja dieses neue Leben und braucht Kraft für dieses neue Leben. Handauflegung, verschiedene Bedeutungen, hier in dem Kontext vor allen Dingen die Bedeutung, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, die Kraft erhalten, um nun dieses neue Leben kraftvoll leben zu können. Daniel hat uns letzte Woche da mit hineingenommen. Und heute nun zum Abschluss fast der schwierigste Teil, der fällt natürlich dem Pastor zu. Was soll er machen? Er wird ja auch bezahlt. Er muss also jetzt versuchen, einen schwierigen Sachverhalt so zu erklären, dass er nachvollziehbar wird. Da heißt es über die Auferstehung der Toten und über das letzte Gericht mit seinem ewig gültigen Urteil. So übersetzt es die Neue Genfer Bibel. Auferstehung von den Toten und das letzte Gericht. Zwei Themenfelder, die auf den ersten Blick nicht relevant scheinen, aber auf den zweiten Blick sehr wohl relevant sind. Auferstehung, das hat ja was mit Tod zu tun. Wie ist es eigentlich, wenn jemand stirbt? Wenn liebe Menschen, die uns ganz nahe sind, wenn die auf einmal nicht mehr sind, sind die jetzt einfach weg? Löst sich das alles irgendwie auf? Mein Vater, der hat immer, ich habe diesen Satz so im Ohr, weiß nicht, ob du ihn auch noch so im Ohr hast, er sagt immer, 1,80 Meter unter der Erde und dann ist vorbei. 1,80 Meter unter der Erde ist vorbei. Woher weiß der das? Ich meine, es ist ja keiner von den 1,80 Meter wieder hochgekommen, sagt, Leute, es ist ein bisschen anders. Und dann kriegt man als Christen mal gesagt, ja, ihr glaubt ja an das ewige Leben. Könnt ihr gar nicht wissen. Ihr glaubt ja an, dass da gar nichts mehr ist. Könnt ihr gar nicht wissen. Es gibt kein Wissen an diesem Punkt, es gibt nur Gewissheiten. Und dieses Thema ist ein interessantes Thema, das beschäftigt Leute. Wenn man jung ist, wenn man dynamisch ist, wenn man Energie hat, dann denkt man, ach Tod, da beschäftige ich mich mal später mit. Man verdrängt es und man genießt das Leben. Aber an irgendeiner Stelle beginnt man in seinem Leben zu spüren, dass der Tod eigentlich nicht der A-Plan sein kann. Liebe Menschen loszulassen, Menschen, mit denen man vertraut unterwegs war, dass die auf einmal nicht mehr sind. Ich weiß noch, als ich mich mit Heike befreundet habe und so richtig verliebt war, das hat eigentlich nie aufgehört. Ich gucke sie an und denke immer, was habe ich für eine gute Entscheidung getroffen? Beziehungsweise, was hat sie für eine gute Entscheidung getroffen? Und ich gucke sie an und ihr Gesicht und sie gefällt mir so gut und ich habe sie so gern. Das ist eine tolle Frau, das wünsche ich jedem. Gestern haben wir eine Trauung hier gehabt und haben wir aus Sprüche 18 haben wir so einen Satz gehabt. So, wer eine Frau gefunden hat, der ist ein Glückspilz. Ja, hey, ich bin ein Glückspilz, Leute. Was soll ich sagen? Ich kann auch nichts dran ändern. Ist eben so. Und dann gucke ich sie an und wir waren frisch verliebt. Und dann kam dieser Gedanke, ich weiß nicht, ob ihr den auch schon mal gedacht habt oder ob nur ich so Gedanken habe, dazu, was ist, wenn sie stirbt, wenn sie demnächst stirbt? Boah, und dann ist es mir meine Glieder gefahren, dachte, ich möchte nicht, dass sie stirbt, ich möchte dieses Leben mit ihr verbringen, ich möchte immer mit ihr zusammen sein. Der Tod ist was Unnatürliches und das spüren viele Leute. In der Berliner Morgenpost waren diese Meldungen drin, Forscher, ab 2040 ist ewiges Leben möglich. Leute forschen da dran. Hier der Mr. Amazon, der investiert riesige Summen Geld in die Forschung, wie der Mensch unsterblich wird. Wieso macht er das? So ein Geschäftsmann, der ist doch vernünftig. Wieso investiert er Geld in so ein Projekt? Weil die Bibel sagt im Prediger, Buch des Predigers, alttestamentliches Buch, dass Gott Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat. Da ist eine Ahnung. Da ist eine Ahnung in jedem von uns, wenn die nicht verschüttet oder unterdrückt oder einen Maulkorb bekommen hat, poppt die an irgendeiner Stelle auf. Und das spüren die. Eine Gruppe von Denkern und Forschern glaubt, Unsterblichkeit sei machbar und wünschenswert. Ich meine, unsterblich sein, wenn du dement bist, da hat ja keiner Bock drauf, oder? Oder wenn du krebskrank bist oder weiß der Kuckuck. Aber wenn wir gesund sind und stark und das Leben genießen, also, da will ich eigentlich nicht abtreten. Und das wollen die auch nicht. Und sie tüfteln da dran. Der Spiegel hat im März berichtet, dass da ein Roman erschienen ist, der sich mit dem Thema beschäftigt. Was passiert, wenn wir ewig leben? Maxim Leo. Und so, das Thema Auferstehung von den Toten beschäftigt unsere Kultur. Beschäftigt unsere Kultur. Und das zweite Thema, das ewige Gericht, beschäftigt genauso unsere Kultur. Im Ahrtal, letzte Woche sind die Urteile, die Staatsanwaltschaft hat sich geäußert, Staatsanwaltschaft Koblenz, und sagt, hier der Ex-Landrat, hat er nun sich falsch verhalten oder nicht? Das fällt nicht unter Strafrecht, können wir nicht klären. Und die Betroffenen sagen, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht der Opfer. Und wir spüren, diese Leute dürfen nicht einfach so durchkommen. Die Aggressoren dieser Welt dürfen nicht einfach so durchkommen. Wenn mir persönlich Unrecht passiert in meiner Firma, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie, da regt sich was in mir. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn das in so einer Kirche passiert, auch, da stehen Leute auf und sagen, also wie mit mir hier umgegangen ist, das ist nicht in Ordnung. Und wenn wir in die Konflikte dieser Welt schauen, die Kriege, da spürt man, und wir sagen das immer gerne mal aus deutscher Perspektive, so ein Adolf Hitler darf nicht einfach durchkommen, oder? Der kann doch nicht dafür zuständig sein, dass Millionen ihr Leben verlieren und 1,80 Meter und dann ist das sein Leben zu Ende und keiner zieht ihn zur Rechenschaft. Das kann doch nicht sein. Das darf nicht sein. Und das sind die zwei Themen, die in die Fundamente des christlichen Glaubens gehören. Denn Gott sagt, es wird auch nicht so sein. Gott sagt, jeder Mensch wird ewig leben und jeder Mensch wird für sein Leben Verantwortung tragen. Und das ist etwas, das muss jeder Christ wissen und jeder, der überlegt, Christ zu werden, muss sich dessen bewusst sein. Das gehört mit ins Fundament. Und da tauchen wir jetzt mal ein. Es ist so, ich gebe das schon mal gleich vorweg, ich habe ein paar Bibelstellen dabei. Also sind ein paar viele Bibelstellen. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier stehe und einfach nur meine Meinung sage, das ist irgendwie auch nichts. Ich muss es schon wirklich aus der Bibel euch zeigen, oder? Also von daher müsst ihr ein bisschen jetzt aufmerksam sein. Und trotzdem, dass ich solche vielen Stellen habe, ich kann euch nicht alles sagen, was heute zu dem Thema sagen muss. Um 12 Uhr schalten sich dann 5 Podcast-Episoden frei. 3 für Auferstehung und 2 für ewiges Gericht. Und nur wenn ihr alles gehört habt, habt ihr so ein vollständigeres Bild. Also, steigen wir ein. Auferstehung der Toten. Auferstehung ist ein zentraler Begriff des christlichen Glaubens. In 1. Korinther 15, Vers 26 wird gesagt, dass der Tod der letzte Feind des Menschen ist. Der Tod ist nicht das natürliche Ende des biologischen Lebens, sondern die Bibel sagt, der Tod ist der letzte Feind des Menschen. Der Tod ist der Feind. Es war nicht so gedacht, Gott hat den Menschen nicht geschaffen, dass er irgendwann stirbt. Sein Plan war von Anfang an, dass er für immer leben wird. Mit Gott, mit ihm. Und ja, so ist der Tod zu unserem Feind geworden. So wann immer du komisch über den Tod empfindest, du empfindest richtig, er ist dein Feind. Woher kommt der Tod? Der Tod ist die Folge davon, dass der Mensch sich von Gott getrennt hat. Der Mensch ist, christliches Fachwort, Sünder. Sünder ist kein moralischer Begriff. Die Sünden sehr wohl, aber Sünder ist kein moralischer Begriff. Sünder ist ein Beziehungsbegriff. Er sagt, dass der Mensch und Gott, dass sie voneinander getrennt sind. Fehmarnsund, die Insel Fehmarn in ihrer Trennung zum Festland. Diese Meeresenge nennt man Fehmarnsund. Und Sund, das ist die Herkunft auch der deutschen Vokabel Sünde und heißt Trennung. Der Mensch ist getrennt von Gott. Und dann heißt es, der Lohn dieser Trennung, fast ironisch, der Sündesold ist der Tod. Römerbrief. Die Folge davon, dass der Mensch von der Lebensader sich bewusst und selbstständig distanziert hat, ist die Ursache, dass der Mensch das Leben nicht bleibend in sich hat. So, wie kann man das erklären? Ich erkläre das immer sehr gerne mit einem Blumenstrauß. So einen richtig tollen Blumenstrauß, der abgeschnitten ist von seinen Wurzeln, von seiner Versorgung, den kannst du in eine Vase stellen und dieser Blumenstrauß duftet noch. Er riecht richtig gut, er sieht toll aus. Heike hatte neulich Geburtstag gehabt und hat ihr jemand ganz tolle Tulpen geschenkt. Und die Tulpen, die waren noch so komplett eingepackt. Und über die Woche hin haben diese Tulpen sich entfaltet. Und es war so, es gibt ja Tulpenzüchtung ohne Ende. Ich kenne mich ja nicht aus, ich war mal in Holland, in diesem großen, wie heißt der, dieser Hof da? Ja, also dieser Hof halt. Unfassbar, wie viele Tulpenzüchtungen es gibt, ne? Und dann hat sich diese Tulpe, die hat sich entfaltet und wurde immer größer. Boah. Aber in Wahrheit war die Tulpe schon tot. Obwohl sie sich noch entfaltet hat, da könnte man sagen, die Tulpe lebt. Was willst du eigentlich? Das ist wieder typisch Pfarrer, die müssen alles schlecht machen. Guck dir doch an, diese Tulpe wächst wunderbar. Aber sie ist tot. Obwohl sie noch aufblüht, obwohl sie noch duftet, ist sie bereits tot. Und das ist eine Beschreibung unseres Lebens. Wir sind getrennt, abgetrennt von der Wurzel und wir sind bereits tot. Wir sind tot in Sünden, ist eine Vokabel, die Paulus sagt. Das heißt, tot in diesen, weil wir getrennt sind von der Lebensquelle. Du bist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. So, wir sind getrennt von dieser Quelle und der Tod ist also unser Feind und die Ursache, dass es Tod überhaupt in der Welt gibt, liegt daran, dass der Mensch sich von seiner Seite aus von Gott getrennt hat. So, das ist jetzt der Rahmen. Nun sagt Gott, alle werden auferstehen. Werden die Christen auferstehen? Kann ich mal kurz sehen? Wer will es der Meinung, die Christen werden auferstehen? Hand hoch. Ihr müsst mir jetzt ein bisschen helfen. Das ist ja okay. So, wer ist der Meinung, dass Nicht-Christen auch auferstehen werden? Kann ich mal kurz sehen? Es sind weniger, aber ihr habt recht. Also, ich will es euch mal hier, wir lesen den ersten längeren Text. Er steht in Johannes 5, Vers 25 bis 29. Das sagt Jesus in dritter Person, spricht er hier. Ich sage euch, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und wer sie hört, wird leben. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören werden und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Alle werden auferweckt. In diesem Bibeltext bringt das, was Hebräer 6 sagt, Auferstehung von den Toten, das ewige Gericht, in diesem Bibeltext sind beide Aspekte schon zusammengefasst. Alle werden auferweckt werden. Keiner kann sich entziehen. Man kann nicht sagen so, okay, Leben lief nicht gerade so gut, jetzt verdrücke ich mich mal. Ich verdrücke mich mal in den Tod und dann ist die Geschichte für mich gelaufen und dann könnt ihr mich alle nach mir, die Sintflut. Funktioniert nicht. Also ich muss dich enttäuschen, wenn du nicht Christ bist, sagst, ah, ich finde dieses ganze Zeug ziemlich blöd, was ihr Christen da erzählt und ich lebe jetzt einfach, wie ich will und ich genieße es, ich werde fressen und saufen, denn morgen bin ich tot. So ist ein Zitat von Paulus an die Korinther. Das war jetzt keine flätliche Formulierung meinerseits, das war ein Bibeltext, den ich zitiert habe. Und funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Alle werden auferstehen. Und jetzt steht da etwas, was Christen beunruhigen könnte. Da heißt es nämlich, die, die getan haben, was gut ist, werden zum Leben auferweckt. Die, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Also, Christen machen ja die Dinge nicht nur gut, oder? Oder wie ist das? Also, die Böses getan haben, kann ich mal kurz sehen, wer sagt, ich bin Christ und habe noch nie was Böses getan? Ja, da reden wir nachher nochmal drüber. Meine Herren, sind wir da in der Bredouille jetzt? Die Gutes getan haben, die werden ja auferweckt zum Leben, aber die Böses getan haben, die werden zum Urteil. Hängen wir da jetzt nicht alle irgendwie ein bisschen so in den Seilen? Man muss verstehen, was meint es denn, Gutes tun? Was ist denn dieses Gutes tun? Jesus beantwortet das in Johannes 6, Vers 29. Und da sagt Jesus, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. NGÜ, Elberfelder Übersetzung. Jesus antwortet und sprach, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was ist das Gute, das du und ich, das wir tun müssen? An ihn glauben, an den Sohn glauben. Das ist das Gute. Da sagst du, das ist ja ganz schön billig. Da sage ich, ich glaube an Jesus und dann mache ich, was ich will. Machen ja manche Christen so. Ja, ich bitte Gott in einer Vergebung und dann hat sich das Ganze wieder. Ich kann eigentlich leben, wie ich will. Der Apostel, ich glaube Petrus war es, der sagt, manche nehmen den Glauben als Deckmantel für ihre Selbstsucht. Ich mache, was ich will. Und ich bete dann eben kurz und Gott rettet mich, hat sich ja verpflichtet. Cooler Deal. Nun, das ist nicht so. Jakobus sagt, dass ein Glaube, der keine Konsequenzen nach sich zieht, der keine Werke hat, dass der tot ist. Also wenn ich zu Heike sage, ich liebe dich und da passiert nichts zwischen uns, dann ist es nur Gerede. Ich liebe dich, aber wir machen getrennte Kasse, alles Geld bei mir, guck, wie du durchkommst. Ich lieb dich, Schatz. Ich lieb dich, Schatz, aber die Spülmaschine räumst du alleine aus. Ich lieb dich, Schatz, und ich werde nicht den Standard-Männerjob machen, Müll runterbringen. Ja. Glaube braucht Konsequenzen, Werke. Ansonsten ist der Glaube tot. Wenn ich sage, ich glaube, dann sage ich ja, ich vertraue. Und wenn ich vertraue, wenn ich dem vertraue, was Jesus sagt, aber nicht tue, was er sagt, dann sage ich nur, dass ich ihm vertraue, aber de facto vertraue ich ihm nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und so ist das Werk Gottes, das wir tun, dass wir Konsequenzen dann haben. Wenn ich sage, ich glaube, hat es Konsequenzen. Im Römerbrief, im 1. Kapitel und im 16. Kapitel steht ein ganz tolles Wort nur an den beiden Stellen. Das Wort heißt Glaubensgehorsam. Ein Glaube führt zu Konsequenzen. Gehorsam, ne? Hören, horchen, gehorchen. Das ist die deutsche Steigerung. Glaubensgehorsam. Wenn Glaube in meinem Leben ist, gibt es Konsequenzen und jeder sieht das. So, also, die mit Konsequenz geglaubt haben, die werden zum Leben auferweckt und die gesagt haben, das ist mir alles völlig egal, die werden zur Verurteilung auferweckt werden. So, im Alten Testament, kurzer Nebensatz, im Alten Testament war die Auferstehung noch nicht ganz so sichtbar. Das liegt an Folgendem. Viele Themen in der Bibel, wenn du anfängst, sie zu lesen, ersten Bücher Mose, wenn du so durchs Alte Testament liest, dann ist es so, dass Themen erst sehr verdeckt und sehr klein behandelt werden. Und je länger du in den Propheten vorankommst und du weiterliest, je mehr wird dieses Thema richtig sichtbar. Und so ist der Messias, ist am Anfang, im 1. Mose steht schon was über ihn und es wird immer konkreter. Und dann Jesaja wird es richtig konkret. Und so bauen sich Themen auf über die ganze Bibel. Und auch das Auferstehungsthema. Es schreitet fort und es gipfelt dann alles im Neuen Testament in diesen großartigen Worten von Jesus an Martha. Martha, Maria und Lazarus waren seine drei Freunde in Bethanien, ein paar Kilometer von Jerusalem weg, da hat er sich immer ausgeruht. Und Lazarus ist gestorben, das ist die Szene, und da steht dann folgender Satz. Jesus sprach zu ihr, also zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Jesus, der so voll in der Steigerung ist. Ich meine, es gab ja Totenauferweckungen im Alten Testament. Bei Elia und bei Elisa. Und auch im Neuen Testament gab es ja solche Totenauferweckungen. Wer war das zum Beispiel? Natürlich Lazarus, klar. Aber der Sohn der Witwe, Jüngling von Nain, ne? Der Sohn der armen Witwe. Oder was gab es noch an Totenauferweckungen im Neuen Testament? Weiß einer noch was? Genau, die Tochter von Jairus, dem Synagogentyp, der Kerl, der aus dem Fenster gefallen ist, ob der tot war. Ja, wird zumindest so gesagt. Und dann, aber diese Typen sind alle gestorben. Lazarus ist gestorben. Der Sohn der Witwe ist gestorben. Die Kids von die Elisa und Elia dann zum Leben zurückgebracht, sind alle gestorben. Wenn hier von der Auferstehung und dem Leben die Rede ist, ist von einer anderen Qualität Auferstehung die Rede. Von einer Auferstehung, die nie wieder in einem Tod enden wird. Das ist die Idee. Und die Auferstehung, die war dann schon perspektivisch angedeutet. Und ich finde den Psalm 16 so wunderbar, da betet der David, meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Dieses Leben, dieses Auferstehungsleben führt uns genau an diesen Punkt. Ich finde es so fantastisch formuliert. Dort, wo du bist, hey, da, wo Gott ist, dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Wunderschön, oder? Ja, ich finde das richtig gut. Und wenn wir dann auferstehen werden und nicht wie Lazarus und die anderen wieder sterben, dann erfordert es einen nächsten Punkt, nämlich, dass wir in einem neuen Körper auferstehen werden. Und Wer das ganze Thema studieren will, muss den 1. Korinther 15 zur Grundlage nehmen. Das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs klärt uns gut darüber auf. In den Podcast-Episoden habe ich da einiges drin und hier nur ein paar Stichworte. 1. Korinther 15, Vers 20. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Also jetzt könnte man ja sagen, Jesus ist gar nicht der Erste, der auferstanden ist. Da gab es ja schon die anderen, die wir gerade aufgezählt haben. Wieso heißt es jetzt, Jesus ist der Erste, der auferstanden ist? Weil hier von einer neuen Qualität der Auferstehung gesprochen wird. Und die geschieht nach einer Ordnung. Vers 23. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Yes! Ja, so sieht das aus. Leute, der Tag meines Todes ist der Tag meines Lebens. Dietrich Bonhoeffer, für mich das Ende. Der Anfang. Es geht los. Deswegen müssen Christen keine Angst vor dem Tod haben, sondern wir haben, und diese Angst vor dem Tod verlierst du nur, wenn du dich mit der Auferstehung beschäftigst. Das kannst du dir nicht einreden. So, ich habe keine Angst. Ja. Wie so ein kleines Kind, ne? Ist dunkel, unter meinem Bett sind keine Krokodile. Kleine Krokodile. Also machen manche Christen das so, ich habe keine Angst vor dem Tod. Das wird nur funktionieren, wenn du diese Themen studierst. Und deswegen gehören die ins Fundament. Wow. Und dann ab Vers 35. Aber wird mir jemand entgegenhalten? Wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Ein Bild aus der Agrarwelt. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Hey, da geht ein Saatgut, wie du es von Pflanzen kennst. Johannes 12, Vers 24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Aber wenn es in dieses Erdreich kommt, dann beginnt es aufzublühen und bringt viel Frucht. Das ist das Bild, das hier ist. Unser menschlicher Körper, der vergänglich ist, der wird in dieses Grab gelegt. Aber das ist nicht sein Ende. Das ist der Inkubator. Der Entwickler, da passiert was. Er ist in diesem Grab. Und er wird auferstehen mit einem unvergänglichen Leib. Erst ist er unansehlich. Dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Dieser Körper, ich meine, ihr hättet mich mal sehen sollen mit 20, da sah ich richtig gut aus. Ja, mit 60 ist nur manche Lebensspuren, so ist das eben. Manche Körper sind unansehlich mit der Zeit. Und dann geht man Faceliften und Schönheits-OPs. Kannst du dir alles sparen, das Geld kannst du spenden für die Mission. Weil erstens, die Kräfte der Gravitation werden an deinem Körper weiterwirken. Just saying, so ist es halt. Und eines Tages ist dieses Werkzeug, das Gott uns gegeben hat, am Ende. Und es wird wieder zu Staub werden. Und Staub bist du genommen, zu Staub wirst du werden. Aber während das passiert, wird unser Leben erneuert. Wir kriegen einen neuen Körper. Und das beschreibe ich in einer der Podcast-Episoden. Ich würde es so gerne jetzt machen, aber meine Zeit reicht ja nicht dafür. Deswegen habe ich es in die Episode gepackt. Was für ein Körper. Leute, ich sag euch, wir kriegen einen Body, da ist ja Arnold, was soll ich sagen? Nein, wir wissen nicht, ob das so werden wird. Er wird von Gottes Herrlichkeit erfüllt sein. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. Ich bin so schwach, es geht nicht mehr. Mensch, Depressionen quälen mich. Meine Bänder, mein Rücken, ich habe einen Gleitwirbel, weiß ich, was ihr alles habt. Hey, weißt du was? Die Tage deines Gleitwirbels sind gezählt. Die Tage deines Muskelschwunds sind gezählt. Die Tage, wo deine Organe ihre Funktion immer weniger zur Verfügung stellen, sind gezählt. Du kriegst einen richtig starken Körper, der gut funktioniert für Zeit und Ewigkeit. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie einen irdischen Körper, wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Und das unterscheidet uns jetzt von allen anderen Religionen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Die östlichen Religionen gehen nicht davon aus, dass man leiblich aufersteht. Die griechische Philosophie geht nicht davon aus, dass man leiblich aufersteht. Der Geist ist dem Körper überlegen, sagen uns ganz viele Philosophien und Religionen. Aber unser Gott sagt, diese Erde ist meine Schöpfung, die materielle Welt war meine Idee. Und als Gott die materielle Welt geschaffen hatte, sagte er, siehe, es ist sehr gut. Und Gott wird diese Welt, die sehr gut war, von allem verderben. Das müsst ihr jetzt wie bei einem Lebensmittel denken. So eine Frucht, die verdirbt, so ein Joghurt, der vergirbt, der ist ja umso Grünes. Die Sünde ist der Leute verderben. Das macht kaputt, was eigentlich wunderbar gedacht war. Und so ist es. Alles, was das kaputt macht, das nimmt Gott weg. Und die materielle Welt wird erneuert werden. Der Himmel wird auf die Erde kommen. Offenbarung 21, das neue Jerusalem. Und Gott wird bei uns wohnen. Wir werden sein Volk sein und er wird unser Gott sein. Wir werden für immer mit ihm sein. Und jede Träne wird abgewischt. Und jeder Schmerz wird beendet. Und jedes Leid ist zu Ende. Fantastisch, oder? Aber ich bin so gerne Christ. Leute, ich bin so gerne Christ, wenn ich darüber nachdenke. Wahnsinn. Und so kriegen wir einen neuen Körper. Wir werden nicht als komische Geister mit irgendwelchen Harfen auf irgendwelchen Wolken durch die Lande ziehen. Wir kriegen einen materiellen Körper, der unkaputtbar ist, der schön ist, der stark ist, durch Gottes Geist und Herrlichkeit. Und dieses neue Leben werden wir leben. Das soll der Christ in seinen Fundamenten wissen. Und Jesus hat es, er ist ja der Erste. Wenn du wissen willst, wie dieser Körper beschaffen ist, musst du zu Jesus gucken. Er ist der Erste. Dann kommt er zu seinen Jüngern und die denken, wow, wer ist das? Und sie glauben ihm nicht. Und dann in Lukas, ich glaube, das ist in Lukas 23, sagt er, hier, ich habe hier Knochen und Fleisch. Und sie glauben ihm nicht. Und dann sagt er, habt ihr was zu essen? Und dann, Fischer, was haben die? Fisch. Ne? Kriegt Jesus Fisch und Jesus isst den Fisch. Und die Einladung, die er an uns ausgesprochen hat, die erste Einladung ist, besten französischen Wein. Das Abendmahl. Wir werden mit ihm gemeinsam das Abendmahl feiern. Mit leckersten Dingen. Gott macht es gut. Und er erneuert uns materiell. Und wir werden uns irgendwie erkennen. Wir werden irgendwie miteinander unsere Geschichte, die wir hier gelebt haben, weiter mit ihm fortsetzen und leben. Die Fürsten und die Königreiche werden ihre Güter bringen. Und das Beste aus dieser Welt, geheiligt und gereinigt und tauglich gemacht für die Zukunft, wird da sein. Christen glauben, dass im Himmel und Erde, wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde schafft, dass er Himmel und Erde versöhnt. Die unsichtbare Wirklichkeit und die sichtbare Wirklichkeit werden zusammenkommen. Denn die Welt ist erst vollständig, wenn die unsichtbare Wirklichkeit Gottes und die sichtbare Wirklichkeit dieses Universums wieder zusammenfinden. Und das passiert, wenn es heißt, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Was hat es für Auswirkungen, wenn Christen so denken? Die Auswirkungen, sagt uns der Apostel Petrus, der enge Freund von Jesus, 2. Petrus 3, Abvers 11. Wenn ihr bedenkt, dass alles auf diese Weise vergehen wird, was für einen Ansporn muss das für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt? Lebt in der Erwartung des großen Tages, den Gott heraufführen wird. Tut das Eure dazu, dass er bald kommen kann. Der Himmel wird dann in Flammen vergehen und die Himmelskörper werden zerschmelzen. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Das ist unsere Perspektive. Was für Leute müsst ihr sein? Was für Leute müsst ihr sein? Ich frage mich manchmal, ob dann Jesus an der Stelle manchmal im Himmel sitzt und so denkt so, der Groschen ist noch nicht gefallen. Die leben noch wie alle anderen, die leben nicht heilig. Heilig heißt ja anders leben. Die leben wie christliche Atheisten. Montags siehst du keinen Unterschied mehr zwischen ihnen und ihren Arbeitskollegen, die mich nicht kennen. Was fehlt Christen, die nicht heilig leben? Ein klarer Blick auf die Auferstehung. Ein klarer Blick auf diese Perspektive. Wenn du diese Perspektive nicht hast, wenn du davon nicht gepackt bist und nicht innerlich so richtig mit abgehst, dann wirst du in deinen Alltag übergehen und nichts ändert sich. Aber wenn diese Perspektive in dir aufwacht, wenn du sagst, Jesus, du bist der Erste und wir kommen hinterher und wir haben eine geniale Zukunft, dann lebst du heute hier und jetzt schon anders. Du lebst großzügiger, du bist gebefreudiger, du bist barmherziger, du bist demütiger, du bist bescheidener, du bist genügsamer, du bist absichtsvoller mit deinem Leben. Du willst dein Leben nicht vergeuden, sondern dein Leben soll ein Volltreffer werden. Und du weißt, dass sich alles an diesem Jesus entscheidet. Und du weißt, alle werden auferstehen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zum ewigen Gericht. Letzter Punkt, Gericht. Denn da ist kein Unterschied. Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Es gibt ein letztes Gericht mit einem ewig gültigen Urteil. Alle haben gesündigt und Jesus Christus ist eingesetzt als Richter der Welt. Keiner kommt durch. Ich habe das in 2 Podcast-Episoden ausführlich erklärt, hier nur am Ende so viel. Jeder wird verantwortlich sein. Christen wissen um ihre Schuld. Es ist ein Kern des christlichen Glaubens, seine Sünden zu bekennen. Christen leben nicht von Entschuldigungen, sondern von Vergebung. Christen erlösen sich nicht selbst durch gute Taten, sonst würden sie ja das Konzept der Selbsterlösung glauben. Christen sind nicht selbstgerecht, obwohl ich weiß, es gibt selbstgerechte Christen. Das ist auch mir eine Laus im Pelz, solche Leute. Also Selbstgerechtigkeit finde ich zum Kotzen. Die Gerechtigkeit, die ein Christ hat, ist die geschenkte Gerechtigkeit durch Jesus. Denn ich war im Gerichtssaal. Und wenn du dein Leben Gott anvertraut hast, warst du im Gerichtssaal. Und der Gerichtssaal ist das Kreuz von Golgatha. An diesem Kreuz wird das Urteil gesprochen und das Urteil vollzogen. Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind alle ins Gericht gekommen, die wir an Jesus Christus glauben und ihm unser Vertrauen ausgedrückt haben. Jeder muss ins Gericht in dieser Weise. Jeder bekommt ein Urteil. Mein Urteil hat Jesus Christus an meine Stelle auf sich genommen. Mein Urteil hat Jesus Christus an meiner Stelle auf sich genommen. Ich bin bereits gerichtet. Und entweder bist du bereits gerichtet oder du wirst gerichtet. Aber jeder kommt ins Gericht. Und im Gericht werden die Dinge gerade gerückt. Da bekommen die Opfer, die bekommen Genugtuung. Dinge werden geklärt. Dinge werden geordnet. Und diese Welt schreit danach. Sie schreit danach. Die Ungerechtigkeit dieser Welt schreit danach. Und das ist der Sinn des Gerichtes, was es richtig gut, dass es Gerichte gibt. Wenn einer mir einen Schaden an mein Auto zufügt, ist es gut, dass es eine Gerichtsbarkeit gibt, dass wir diesen Fall klären können. Es ist so gut, dass es ein Gericht über den Menschen gibt, dass Dinge geklärt werden. Wenn wir dann ins Gericht gehen, die wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, die wir sagen, das ist mein Platz. Hier Lothar Kraus, Genau da. Das, was Jesus hier gemacht hat, er ist an meinen Platz gegangen. Das hätte ich verdient. Das war meine gerechte Strafe. Und Jesus hat diese gerechte Strafe auf sich genommen. Und jetzt bin ich frei. Und jetzt kann ich aufleben im Wissen, lass uns hier die Spur noch richtig ziehen, Jesus. Lass uns diese Welt noch mal so richtig durchpflügen mit der guten Nachricht, dass Gott Liebe ist, dass Gott niemanden verurteilen will. Hesekiel sagt, Gott hat kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Gott hat keinen Spaß dran, wenn Leute sich von ihm abwenden und wenn dann Christen hinstehen und sagen, so, hat er aber auch verdient, der muss aber mal in die Hölle, du. Also das ist aber auch richtig so. Das ist nicht die Haltung von Jesus Christus. Jesus liebt jeden Menschen und er ringt um ihn bis zum letzten Augenblick. Er liebt Menschen und er hat keinen Gefallen daran, dass Menschen für immer von ihm getrennt sind, sondern er sehnt sich danach, dass alle nach Hause kommen. Und das ist unser Job als Viva, dass wir Menschen helfen, dass sie nach Hause kommen. Und wir sollten eine Gemeinschaft sein, die so liebevoll ist, so großzügig, so selbstlos, so bewusst, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und ohne diesen Jesus kein Durchkommen wäre. Und diese gute Nachricht muss unsere Stadt Mannheim und na gut, auch Ludwigshafen hören. Doch, echt. Das ist unsere Bestimmung. Und das gehört nun in die Fundamente. Die Fundamente gehört, dass du verstehst, alles muss aus meinem Leben raus, was mein Leben kaputt macht. Ist eigentlich ein No-Brainer, ist total logisch. Alles, was mich kaputt macht, muss weg. Buße von den toten Werken. Alles, was mir Leben gibt, muss zentral rein. Glaube an Gott. Ich will öffentlich mich dazu stellen. Ich will kein so ein versteckter Christ sein. Ich stehe öffentlich dazu. Ich drücke das in der Taufe aus. Mein altes Leben ist zu Ende. Ich lasse mich begraben. Mein neues Leben beginnt. Dieses neue Leben lebe ich nicht in eigener Kraft. Handauflegung. Der Heilige Geist erfüllt mich. Ich bekomme im Jetzt und hier die Kraft, anders zu leben. Und ich lebe mit einer Perspektive. Jesus sagt, ich lebe und ihr werdet auch leben. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Ich freue mich drauf. Ein paar von euch auch. Sehr gut. Super. Und wenn ich an die Opfer denke, bin ich so froh, dass Gott Gerechtigkeit sprechen wird, dass keiner durchkommt. Und das denke ich in einer tiefen Betroffenheit. Lothar, du kommst auch nicht durch. Ohne diesen Jesus. Und das will ich nie vergessen. Manche fragen, ich hätte gerne noch eine tiefere Erkenntnis über den christlichen Glauben. Lasst mich ein Statement zum Schluss machen. Es gibt keine tiefere Erkenntnis über den christlichen Glauben als das Verständnis, was an diesem Kreuz passiert ist. Und ich will unter euch nur wissen, Christus und ihn als gekreuzigt. So sagt es der Paulus im Korintherbrief. Amen. Amen. Amen.